Grimoldplatz Nummer 12. »Was ist der Phönixorden?« fing Harry an.
»Nicht hier, Junge«, knurrte Moody. »Warte, bis wir drin sind.«
Er riss Harry das Pergament aus der Hand und setzte es mit der Spitze seines Zauberstabs in Brand. Während es in Flammen aufging, kringelte es sich ein und schwebte zu Boden. Harry drehte sich wieder zur Häuserfront um. Sie standen vor Nummer 11. Er blickte nach links und sah Nummer 10. Zur Rechten allerdings war Nummer 13. »Aber wo ist...« »Denk an das, was du dir gerade eingeprägt hast«, sagte Lupin leise. Harry ließ sich Wort für Wort durch den Kopf gehen. Und kaum war er zu Grimmelplatz Nummer 12 gelangt, erschien aus dem Nichts zwischen Nummer 11 und Nummer 13 eine ramponierte Tür, rasch gefolgt von dreckigen Mauern und schmierigen Fenstern. Es war, als hätte sich ein zusätzliches Haus aufgeblasen und die beiden Häuser an seinen Seiten weggeschoben. Harry starrte es mit offenem Mund an. Die Musik in Nummer 11 wummerte weiter. Offenbar hatten die Muggel dort drin überhaupt nichts mitbekommen.
»Los, beeil dich!« knurrte Moody und stupste Harry in den Rücken.
Harry stieg die abgenutzten Steinstufen hinauf und starrte auf die Tür, die eben Gestalt angenommen hatte. Ihr schwarzer Anstrich war verblichen und zerkratzt. Der silberne Türklopfer hatte die Form einer gewundenen Schlange. Ein Schlüsselloch oder einen Briefkasten gab es nicht. Lupin zückte seinen Zauberstab und pochte einmal gegen die Tür. Harry hörte viele laute, metallische Klickgeräusche und etwas, das wie das Rasseln einer Kette klang. Knarrend öffnete sich die Tür.
»Schnell da rein, Harry«, flüsterte Lupin. »Aber geh drinnen nicht weit und rühr nichts an.«
Harry trat über die Schwelle in die fast vollkommene Dunkelheit der Eingangshalle. Er konnte Feuchtigkeit, Staub und einen süßlichen Modegeruch wahrnehmen. Ihm war, als befände er sich in einem zerfallenen Gebäude. Harry blickte über die Schulter und sah seine Begleiter nacheinander hereinkommen. Lupin und Tonks trugen seinen Koffer und Hedwigs Käfig. Moody stand oben auf der Vortreppe und ließ die Lichtbälle frei, die der Ausschalter den Straßenlaternen gestohlen hatte. Sie flogen zu ihren Glühbirnen zurück, und schon lag wieder das orange Schimmern über dem Platz. Moody humpelte herein, schloss die Tür, und die Dunkelheit in der Halle war nun vollkommen.
»Hier!«
Er klopfte Harry mit dem Zauberstab fest auf den Kopf. Diesmal hatte Harry das Gefühl, als würde etwas Heißes seinen Rücken hinabtröpfeln, und er wusste, dass der Desillusionierungszauber nun aufgehoben war.
»Niemand rührt sich, bis ich uns ein wenig Licht hier drin verschafft habe«, flüsterte Moody.
Die verhaltenen Stimmen der anderen gaben Harry ein seltsames Gefühl dunkler Vorahnung. Es war, als hätten sie eben das Haus eines Sterbenden betreten. Er hörte ein leises Zischen. Dann entflammten altmodische Gaslaternen unter spotzenden Geräuschen entlang den Wänden. Sie warfen ein flackerndes, spärliches Licht über die sich abschälenden Tapeten und den verschlissenen Teppich einer langen, düsteren Eingangshalle, an deren Decke ein von Spinnweben überzogener Kronleuchter glomm und an deren Wänden schiefe, altersgeschwärzte Porträts hingen. Harry hörte hinter der Fußleiste etwas davonrascheln. Der Kronleuchter und auch der Kandelaber auf einem wackeligen Tisch in der Nähe hatten die Gestalt von Schlangen. Hastige Schritte waren zu hören, und Rons Mutter, Mrs. Weasley, erschien in einer Tür am anderen Ende der Halle. Sie eilte auf sie zu und hieß sie strahlend willkommen, und doch fiel Harry auf, dass sie merklich dünner und blasser geworden war, seitdem er sie das letzte Mal gesehen hatte. »Oh, Harry, wie schön, dich zu sehen«, flüsterte sie und zog ihn in eine Umarmung, die ihm fast die Rippen brach, bevor sie ihn auf Armeslänge von sich hielt und ihn kritisch musterte. »Du siehst schmal aus. Wir müssen dich ein wenig aufpeppen, aber ich fürchte, du musst ein bisschen warten, bis es Abendessen gibt.« An die Zaubererschar hinter ihm gewandt, flüsterte sie eindringlich, »Er ist gerade angekommen. Die Versammlung hat begonnen.« Die Zauberer in Harrys Rücken tuschelten neugierig und aufgeregt und eilten einer nach dem anderen an ihm vorbei auf die Tür zu, durch die Mrs. Weasley eben gekommen war. Harry wollte gerade Lupin folgen, als Mrs. Weasley ihn zurückhielt.
»Nein, Harry, die Versammlung ist nur für Mitglieder des Ordens. Ron und Hermine sind oben. Du kannst mit ihnen gemeinsam warten, bis die Versammlung zu Ende ist. Dann gibt es Abendessen. Und sei leise, wenn du in der Halle bist«, fügte sie eindringlich hinzu.
»Warum?«
»Ich will nicht, dass jemand aufwacht.«
»Wer? Erkläre ich dir später. Ich muss mich beeilen, weil ich auch zur Versammlung muss. Ich zeig dir nur rasch, wo du schläfst.«
Sie legte einen Finger an die Lippen und führte Harry auf Zehenspitzen an einem Paar langer, mottenzerfressener Vorhänge vorbei, hinter denen Harry eine weitere Tür vermutete. Und nachdem sie einen großen Schirmständer umrundet hatten, der aussah, als wäre er aus einem abgetrennten Trollbein gefertigt, stiegen sie die dunkle Treppe empor, vorbei an einer Reihe von Schrumpfköpfen, die auf Tafeln an der Wand befestigt waren. Bei näherem Hinsehen stellte Harry fest, dass es die Köpfe von Hauselfen waren. Alle hatten die gleiche, ziemlich schnauzenähnliche Nase. Mit jeder neuen Stufe wuchs Harrys Verwirrung. Was um alles in der Welt taten sie in einem Haus, das aussah, als würde es dem schwärzesten aller Magier gehören?
»Mrs. Weasley, warum? Ron und Hermine werden dir alles erklären, mein Lieber. Ich muss mich wirklich sputen«, flüsterte Mrs. Weasley zerstreut.
»Hier.« Sie hatten den zweiten Treppenabsatz erreicht.
»Die rechte Tür ist deine. Ich rufe dich, wenn wir fertig sind.«
Und sie eilte die Treppe wieder hinunter.